Gut, gut.
Wir sind in Offenbarung Kapitel 4. Ich lese nochmal das ganze Kapitel, dass wir den Kontext nochmal bekommen und dann bete ich. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saß, sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Vater, wir bitten dich, dass du uns einmal mehr mitnimmst in den Thronsaal durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, dass du uns mit Johannes mitnimmst und dass wir versetzt sind, ja, und das auch spüren und vor dem inneren Auge sehen, dass wir versetzt sind in himmlische Orte hinein und dass wir eben vor diesem Thron sind durch das Blut des Lammes. Nicht wegen unserer Gerechtigkeit, sondern allein wegen deiner Barmherzigkeit, wegen deiner Gnade. Denn ein Regenbogen ist rings um den Thron her. Und Herr, wir treten ein in dieses kristallene Meer und wir schauen und sehen, Vater, wenn wir uns heute mit Lobpreis beschäftigen, Vater, und mit dem Lobgesang des Himmels, so bitte ich dich, dass wir mit einstimmen können, dass du uns leitest, Heiliger Geist, dass wir mit einstimmen können. Nicht nur heute Abend oder am nächsten Sonntag, sondern dass unser ganzes Leben so eine Anbetung ist, so ein Lobpreis ist. Dass unser ganzes Leben ein Lobopfer ist. Halleluja. Ich danke dir, wunderbarer Gott, dass du eine Offenbarung geben möchtest heute Abend. Und wir bitten dich, dass wir sie empfangen. Heiliger Geist, lehre uns, führe uns in die Wahrheiten dieses Abschnittes hinein. In Jesu Namen. Amen. So, letzte Woche hatten wir, was war die Schönheit Gottes? Jaspisstein, Sardisstein, genau, das wollte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht erklären. Genau, wir hatten über Gottes Partner gesprochen. Die 24 Ältesten, die die Gemeinde darstellen, sie auf Thronen sitzen, weiße Kleider anhaben und goldene Kronen tragen. Dann haben wir über Gottes Kraft gesprochen, Blitze, Donner und Stimmen, beziehungsweise Blitze, Donner und Geräusche. Das griechische Wort kann nur bedingt als Stimme übersetzt werden. Über die 7 Feuerfackeln hatten wir gesprochen und dann das gläserne Meer, der Versammlungsort der Heiligen im Himmel. Und die Gegenoffenbarung 14 sagt, dass überall in diesem gläsernen Meer Feuer brennt, So, die Gegenwart Gottes erfüllt den ganzen Himmel. Und dann haben wir über diese vier lebendigen Wesen, die Seraphim, gesprochen, die die Evangelien repräsentieren, die selber diese Feuerflammen sind, die den Herrn den ganzen Tag und Nacht betrachten, vorn und hinten voller Augen und die Herrlichkeit des Herrn ansehen. Und dann haben wir gebetet, Herr, mach uns auch zu solchen Brennenden, die brennen vor Liebe, brennen vor Faszination, brennen in Anbetung. Und jetzt werden wir uns den Lobpreis des Himmels ein bisschen näher anschauen. Ich lese mal Vers 8. Vers 8 bis 11 nochmal, dieser Abschnitt. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Es gibt in diesem Abschnitt verschiedene Opfer, die Gott dargebracht werden, und die würde ich gerne mit euch ein bisschen näher angucken. Es heißt hier in Vers 9, jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit darbringen. So, Herrlichkeit ist das Erste, womit wir uns heute beschäftigen. Das ist das griechische Wort Doxa und es bedeutet so viel wie, oder bedeutet auf der einen Seite, ist es der Ruf, den jemand genießt, also mein guter Ruf, das ist meine Herrlichkeit. Bedeutet aber auch Ehre, Verehrung, Anerkennung, Ausstrahlung, Glanz und Abbild. Das heißt ja auch im ersten Korintherbrief, die Herrlichkeit der Frau sind ihre Haare, also ihre Ausstrahlung, deswegen kümmern die sich so viel darum, die Damen, um ihre Haare. Und im Grunde ist diese Herrlichkeit die Zusammenfassung aller Eigenschaften, die Gott hat. Herrlichkeit bedeutet Gott in Summe. Das hebräische Wort ist da dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt. Kabot. Spricht man vielleicht wahrscheinlich irgendwie anders aus, aber. Kabot. Kabot.
Ja, das war uns so zum B geschrieben, auch zum B.
Genau, also Kabot. Okay, danke schön. Und das bedeutet das Gewicht des Herrn. Also all seine Güte, all seine Herrlichkeit, all seine Schönheit, all seine Stärke, all seine Heiligkeit, all seine Liebe, all seine Demut, all seine Barmherzigkeit, alles, was den Herrn ausmacht, ist seine Herrlichkeit. Und das ist das, was wir nach Römer 3, 23 nicht haben. Wir erlangen nicht die Herrlichkeit, steht da, die wir vor Gott haben sollten. Denn der ursprüngliche Plan ist ja, dass Gott diese Herrlichkeit mit uns teilt. Dass wir Gefäße seiner Herrlichkeit sind. Dass wir der Abglanz seines Wesens sind, genauso wie es der Sohn Gottes ist. Steht in Hebräer 1, steht das, glaube ich, der Sohn Gottes, der Abglanz seiner Herrlichkeit. Ja komm, wir schlagen das mal fix auf. Habe ich heute sogar gelesen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Also, das steht in Hebräer 1, Vers 3. Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und das ist, demonstriert das, was wir eigentlich sein sollten. Die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und das ist auch unsere Bestimmung. Nach Römer 8 ist es dem Bilde des Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das heißt, wir werden so sein wie Jesus. Und das ist das große Ziel der Erlösung, uns dem Sohn gleich zu machen und selbst seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und wir haben diese Herrlichkeit nicht, Römer 3, 23, habe ich schon gesagt. So, wie kann es also sein, dass Wesen Gott Herrlichkeit darbringen? Das ist eine gute Frage, oder? Wie können wir Gott Herrlichkeit geben, die er doch sowieso schon hat? Und es gibt meiner Meinung nach nur eine logische Erklärung, die wir auch aus dem Text rausnehmen können, nämlich aus Vers 8. Was bedeutet es nämlich, dass sie Herrlichkeit darbringen? Sie sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Sie sagen Gott, wie Gott ist. Sie sagen Gott, wie herrlich er ist. Sie sagen Gott, wie heilig er ist. Sie sagen Gott, wie ewig, dass er ewig ist, dass er wunderbar ist, dass er allmächtig ist. Sie sagen Gott, dass er Gott ist. Und das bedeutet es, Herrlichkeit darzubringen. Gott zu sagen, was er uns gezeigt hat über ihn. Und das ist im Grunde Lobpreis, beziehungsweise was wir in dem Psalm und auch im Gottesdienst machen. Wenn wir Gott loben und preisen, dann ist es nichts anderes, als dass wir Gott sagen, wie er ist. Die meisten unserer Lieder sind so, oder Thomas? Es gibt natürlich auch noch so schöne Kampflieder wie Kämpfet, Kämpfet, seid nicht müde. Aber das meiste ist Christus, du bist herrlich, du hast uns erlöst. Unser Vater, wir lieben dich, wir preisen dich. Und das bedeutet, wir bringen Herrlichkeit daran. Wir bringen ihm aus seiner Fülle Herrlichkeit. Nicht aus unserer Fülle, da hätten wir nicht so viel zu bringen. Sondern aus ihm heraus bringen wir ihm das zurück. Und das ist auch das Gleiche, was in der Hütte David stattgefunden hat. Dieses Zelt, was David aufgerichtet hat, um dieses 24-7 Lobpreisgebet da stattfinden zu lassen. Und da heißt es, er hat den Propheten aufgetragen, dass sie Gott erhöhen sollen nach seiner Zusage. Das heißt, das, was Gott gesagt hat, sagen sie Gott zurück. Gott wünscht sich, dass wir mit Gott über ihn selbst im Gespräch sind. Dass wir mit ihm über ihn reden. Und so werden die Dinge seines Herzens und seines Wesens erst real in uns. Dass es eben nicht nur ein Wissen ist, was ich angesammelt habe. Sind wir wieder bei Leonard Ravenhill. Das ist der Punkt, den er ganz oft in seinen Predigten immer wieder betont hat. Dass er die jungen Prediger, die wollten dann immer alle, oh, Leonard Ravenhill, der Supermann, und mit dem muss ich mich treffen. Und er hat gesagt, ich frage sie nicht mehr, kennst du die Bibel? Ich frage sie, kennst du Gott? Weil du kannst eine wandelnde Liebe sein und alles auswendig können, aber du kannst keine Erkenntnis Gottes haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass das, was wir im Wort Gottes, aus dem Wort Gottes empfangen, im Gebet und im Lobpreis zurück zu Gott bringen. Dann wird es real, dann wird es eine Erfahrung für uns, wenn wir Gott kennenlernen. Und Gott lernen wir nur im Gebet kennen. So, wir bringen Gott Herrlichkeit, und so erkennen wir ihn in seiner Herrlichkeit, bekommen mehr Hunger nach seiner Herrlichkeit, und dann sind wir in diesem Kreislauf drin, in dem noch die Seraphim sind. Tag und Nacht rufen sie heilig, 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 und dann mit ihren Augen sehen sie auf einmal wieder noch mehr. Und dieser Lobpreis dieser vier lebendigen Wesen tut ja dann eine Erweckung auslösen, quasi im Himmel, wenn man da das mal so sagen kann, dass die 24 Ältesten dann niederfallen und sagen und mit einstimmen in diesen Lobpreis und auch Herrlichkeit, Ehre und Dank darbringen. Halleluja. Wir sagen Gott, wer Gott für uns ist. Und so werden diese Dinge real. Das zweite ist, auch in Vers 9, sie bringen Ehre dar. Und da haben wir das griechische Wort Timi, geschrieben wie Time, nur mit so einem kleinen Strichchen hinten. Wie nennt man dieses Strichchen? Apostroph? Spiritus Sanctus. Okay, Time. Und dieses Wort Ehre, Time, bedeutet so viel wie Wert, Kaufpreis, Wertschätzung und Schätzung. Das bedeutet, es heißt ja zum Beispiel auch, die Ältesten, die gut vorstehen, halte doppelter Ehre wert.
Stimmt das?
Warte mal, ich gehe gleich weiter. Halte doppelter Ehre wert. Und da steht genau das gleiche Wort. Und da ist dann meistens eine Fußnote und da steht auch doppelten Lohnes. Also doppelten Wert. Es geht um den Wert und ganz oft in der Bibel steht es im finanziellen Zusammenhang. So, und wenn jetzt die diese vier lebendigen Wesen dem Herrn Ehre darbringen, dann sagen sie ihm quasi, wie wertvoll er ist. Dann ist es nicht mehr nur, wer Gott ist, sondern wie empfinde ich darüber, wer Gott ist. Ich drücke ihm gegenüber meinen Wert aus. Da ist es dann nicht mehr der Heiland der Welt und der Liebhaber aller Menschen, sondern es ist auf einmal mein Liebhaber. Es ist der Gott, der mich geliebt hat vor Grundlegung der Welt. Dann ist es der mich vorherbestimmt hat. Dann ist es der auf einmal mich, für mich seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Und dann drehen und dann sind diese ganzen allgemeinen biblischen Wahrheiten, die wir alle kennen und die wir alle glauben, auf einmal so persönlich und dann kommen wir in den Lob rein und sagen, danke Herr, dass du bist für mich mein Erlöser, du bist mein Erlöser, du bist mein Retter, du bist mir so wertvoll. Ich liebe dich, wunderbarer Gott. Und wir drücken ihm gegenüber unseren Wert, den Wert aus, den wir empfinden für Gott. Das ist das, was die vier lebendigen Wesen machen und was dann auch die Ältesten in Vers 11 machen. Das gleiche Wort steht da auch nochmal. Sie sagen quasi, Gott, du bist wertvoll, du bist wertvoll, du bist wertvoll. Sie sprechen aus, was Gott ihnen bedeutet. Diese Ehrerbietung bedeutet Wertverleihung. Ich verleihe Wert. Ja, auch untereinander, wenn die Bibel sagt, wir sollen einander höher achten als uns selbst und sollen einander Ehre geben, sollen die Frauen ehren, sollen alte Leute ehren, sollen die Leiter ehren, dann bedeutet das, man misst ihnen Wert bei und drückt ihnen den Wert aus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dass wir eine Kultur der Ehre entwickeln in der Gemeinde. Eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung. Und eine also untereinander und natürlich zuallererst hin zu Gott hin. Eine Wertschätzung hin für Gott. Und es ist eine tragische Sache, die passieren kann, dass besonders in charismatischen Gemeinden dieser ganze Wert, dass wir die Gegenwart des Heiligen Geistes haben, dass wir die Gaben des Geistes haben, dass wir seine Gegenwart in unserer Mitte ist, dass das so profan und so eigentlich wertlos wird, weil es ja immer da ist. Und es ist nicht mehr das, was Jesus für uns mit seinem Blut erkauft hat, sondern es gehört halt so zur Standardausrüstung dazu. So, und wenn wir quasi in den Lobpreis des Himmels einstimmen wollen, ist es wichtig, dass wir Herrlichkeit ihm geben, quasi Gott sagen, wie er ist, dann, dass wir ihm Ehre geben, das heißt sagen, was Gott für uns bedeutet, und dann als drittes steht auch in Vers 9, Herrlichkeit, Ehre und Dank. Danksagung. Also Dank. Genau gesagt ist es Danksagung. Ja? Man kann das ja auch oft mit Dankdenkung verwechseln. Da denkt man den Dank nur. Das ist aber ein deutsches Problem, sage ich hier. Das ist, und da steht das Wort Eucharistia. Fand ich auch ganz interessant, dass das Danksagung bedeutet, dass Eucharistie in der katholischen Kirche das Abendmahl quasi da die höchste Form der Dankbarkeit und der Danksagung ist, wenn sie Brot und Wein zu sich nehmen und quasi das als einen Akt der Anbetung vollziehen in der katholischen Kirche. Daher kommt dieser Begriff Eucharistie und die lebendigen Wesen bringen auch eben diese Danksagung dar. Danksagung ist die Antwort auf das Empfangen eines Geschenkes. In dem Bewusstsein, dass man es nicht verdient hat. Eucharistia ist die Antwort auf das Empfangen eines Geschenkes, im Bewusstsein, es nicht verdient zu haben. Also, insofern ist es nicht eine Dankbarkeit für das, was noch vor uns liegt, worauf wir hoffen, davon soll man auch Dank sagen, aber es ist ganz bewusst dieses, wir schauen zurück in unserem Leben, wir schauen zurück in dem, was uns widerfahren ist, und wir geben Gott Danksagung dafür. Weil alles das, was wir erfahren haben, was nicht Sünde ist, was nicht Hölle ist, ist Gnade gewesen. Ist etwas, was empfangen ist. Etwas, wofür wir Danksagung bringen können. Und wofür wir Dank sagen sollen. Paulus greift ja genau denselben Gedanken auf im Epheser. In 1. Thessalonicher 5 steht, seid in allem dankbar. Und dann, ich glaube, in Epheser 5 heißt es dann, sagt Epheser 5, Vers 20 ist es, glaube ich, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, das ist eine der grundlegendsten Dinge, die wir tun sollten überhaupt in unserem Leben, dass wir uns ein dankbares Herz erhalten und Dank sagen. Auch vielleicht besonders dann, wenn wir uns nicht danach fühlen. Dass wir dann den Blick zurücknehmen und sehen, für wie viel wir dankbar sind. Und das wird die Perspektive auf das, was noch vor uns liegt, oder auf die Situation, in der wir uns gerade befinden, radikal verändern. Weil wir dann nicht mehr die sind, denen was genommen wird, die Mangel haben oder irgendwie gerade so noch überleben, sondern wir sind die Beschenkten. Wir sind die Reichen, wir sind die Gesegneten. Und es gibt Gott Ehre. Paulus sagt im Römerbrief, weiß ich nicht genau, welches Kapitel, 14, 15 oder 16, sagt er, ich bringe das Opfer der Nationen, damit durch die überreiche Zahl von Danksagung Gottes Herrlichkeit noch größer werde. Sein Dienst ist, dass viele zum Glauben kommen, damit die Dank sagen für das Opfer und für das Opfer Jesu, für die Gnade Gottes, sodass so die Herrlichkeit Gottes noch mehr und mehr überreich wird. Und diese Danksagung ist auch in gewisser Weise eine Demütigung. Deswegen, so viele Leute sind so stolz und können keine Geschenke annehmen, können nichts geschenkt annehmen, weil sie wissen, sie sind zu Dank verpflichtet. Es gibt ja diesen Ausspruch, ich bin zum Dank verpflichtet, was eine Demütigung ist. Ein Eingeständnis, ich habe es nicht aus mir selbst, sondern es ist geschenkt. Es ist empfangen. Es ist mir gegeben. Und Paulus sagt ja auch, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Alles haben wir empfangen. Und so demütigen wir uns als Geschöpfe und sagen, alles, was wir haben, ist empfangen worden. Oder haben wir empfangen. So, Punkt 4. Das steht dann in Vers 11. Da heißt es, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm. Das ist das gleiche Wort für Herrlichkeit. Also das ist kein anderes Wort, das ist nur anders übersetzt. Warum auch immer. Ist genau das gleiche wie in Vers 9. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Dieses Wort Macht ist das Wort Dynamis oder Dunamis. Kraft, Fähigkeit, übernatürliche Kraft, übernatürliche Fähigkeit, übernatürliche Macht. Das ist ein häufig gebrauchtes Wort im Neuen Testament. Jesus sagt zum Beispiel, bleibt in Jerusalem, wartet in Jerusalem, bis ihr Kraft, bis ihr Dynamis aus der Höhe empfangen werdet. Im Gleichnis von den anvertrauten Talenten sagte er, gab ihnen Talente, jeden nach seiner Fähigkeit, nach seiner Dynamis. Hier ist es ganz ähnlich wie mit dieser Sache mit der Herrlichkeit, weil wir in uns selbst ja keine Herrlichkeit oder aus uns selbst heraus keine Herrlichkeit produzieren und wir trotzdem ihm Herrlichkeit geben sollen, darbringen sollen. Genauso ist es auch hier mit dieser Dynamismacht. Wir aus uns selbst haben diese übernatürliche Kraft und diese Macht und diese Befähigung, diese übernatürliche haben wir nicht. Sie ist uns gegeben. Deswegen steht hier auch in Vers 11, das ist so wunderbar, würdig bist du, Herr, zu empfangen die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Alles das, was wir dir geben können, alles das, was wir dir darbringen, das hast du eh schon gemacht. Du bist das Zentrum davon. Gott sagt ja auch zum Salomo, glaube ich, oder nee, Salomo sagt zu Gott, der Himmel aller Himmel könnten dich nicht fassen, aber ich habe dir ein Haus gebaut. Toll. Und an anderer Stelle sagt Gott auch, was für ein Opfer wollt ihr mir bringen? Mir gehört schon alles. Wo schon ganz klar, deutlich der neue Bund angedeutet wird, wo wir sehen können, Gott will eben nicht Schlachtopfer haben, sondern er will Herzen haben. So, er hat uns Kraft, Befähigung, er hat der Gemeinde Kraft, Befähigung, übernatürliche Macht geschenkt und die geben wir ihm wieder zurück. Sie kommt von ihm, fließt durch uns durch und geht zu ihm zurück. Er bekommt die Ehre dafür. Er ist würdig, sie zu empfangen, wie es hier steht, weil sie von ihm kommt, weil es seine eigene Kraft ist und weil er dafür die Ehre bekommen kann. Wir wirken, arbeiten, dienen, leben. Okay, dann mal weiter. Wo waren wir jetzt?
Macht. Wir waren bei 7.1.4 Macht.
Macht.
Die Aufnahme hast du wieder angemacht?
Ja. Jo, das hat man ja schon. Gut, und dann gehen wir mal weiter. Zur Reaktion der Gemeinde. Das heißt, die 24 Ältesten. Wir hatten letzte Woche geklärt, dass es die Gemeinde ist, die 24 Ältesten sah hier nicht. Das ist unser. So. Wie reagiert die Gemeinde, und das ist jetzt wirklich nochmal ganz wichtig für uns, wie reagiert denn die Gemeinde auf diesen Lobpreis des Himmels, diese Offenbarung Gottes als den, der heilig, heilig, heilig ist? Und das allererste, oder eins der ersten Dinge, die wir hier sehen, in Vers 10, da heißt es, sie fallen nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an. Also dieses Wort, was hier steht für anbeten, darum geht es jetzt, Anbetung. Das ist das Wort proskyneo und das, die Strongs hatte eine ganz interessante Übersetzung, die hat gesagt, wie ein Hund die Hand seines Herrn leckt. Das ist das, was das Wort bedeutet. Der Hund, der die Hand seines Herrn leckt. Sich niederwerfen, auf die Knie fallen, fußfällig verehren, kniefällig bitten, anbeten. Also eine äußerste Ergebenheit, die hier stattfindet, das ist nicht ein so Wertschätzung ausdrücken, wir sind auf einer Ebene und du sagst, hey, ich finde dich echt klasse, sondern das ist ein ich falle fußfällig nieder, das heißt zu den Füßen hin, um anzubeten. Und diese demütige Herzenshaltung, die quasi dieses Wort umschreibt, ist das tiefe Bewusstsein der Unwürdigkeit vor Gott. Wir sind unwürdig. Wir sind nicht unwürdig. Also ich rede nicht von dem Gefühl der Sündhaftigkeit, sondern das Gefühl von Unwürdigsein. Was ein großer Unterschied ist. Wenn wir vor Gott sind und seine Güte, seine Gnade, seine Liebe, seine Herrlichkeit sehen und und uns unwürdig fühlen und sagen, wir haben das nicht verdient. Es ist alles geschenkt. Und das bringt uns dazu, dass wir niederfallen, dass wir ihn anbeten, dass wir uns ihm hingeben und dass wir ihm auf den Knien, also quasi, das ist ja eine ganz häufige Anbetungsform in der Schrift, auf den Knien, zu den Füßen, sich quasi niedriger machen als der, von dem das Leben kommt, von dem die Gnade kommt, von dem man abhängig ist. Und das sollte die Herzenshaltung der Gemeinde sein. Eine Haltung von Dankbarkeit und ein Bewusstsein dafür, dass wir unwürdig sind. Nicht wir sind würdig, sondern er ist würdig. Nicht ich bin würdig, oder in dem Sinne, dass ich es mir irgendwie verdient hätte, sondern ich bin allein würdig, seine Liebe zu empfangen, weil er sich meiner erbarmt und weil er mir entgegenkommt und weil er mich erhebt aus dem Schmutz und dem Dreck. Die demütige Herzenshaltung, das Unwürdigsein, die äußerlich zum Ausdruck kommt durch Niederfallen. Das ist 7.2. Sie fallen nieder. So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt. Dieses griechische Wort Pipto, klingt irgendwie cool, kann auch übersetzt werden fliegen, fallen, von einem höheren auf einen tieferen Platz fallen, hingestreckt zu Boden fallen. Das ist genau das gleiche Wort, was in Johannes in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 17 steht, wo es heißt, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder, wie tot. Das heißt, ein direkter Weg, nicht ein, ach, ich beug mich mal langsam ab, sondern ein sofortiges Umfallen, wie im freien Flug. Ungebremstes Niederfallen. Nicht mit Zehen zusammengebissen und so, ah, okay, mach ich's halt, sondern ein sich nicht mehr halt, selbst halten können und automatisch in der Gegenwart des einen, in der Gegenwart des Herrlichen, der dreimal heilig ist, zu wissen, mein Platz ist jetzt die Erde. Ich verschwinde im Erdboden, das heißt, ich bin nichts. Hiob sagt, ich bereue und tue Buße im Staub und Asche. Das heißt, ich gehöre dahin, ich bin Staub, ich bin Asche, ich bin nichts vor dem, der ewig ist. Und deshalb falle ich nieder. Mit diesem Niederfallen zeigen wir äußerlich, was in unserem Herzen vorgeht. Nämlich, dass wir Gott 100% ergeben sind und uns ihm gegenüber demütigen. Wir machen uns dem Erdboden gleich, um zu demonstrieren, dass wir nur Staub sind. Und ich finde, das ist eine wunderbare, auch äußere Form, und ich genieße das manchmal so, wenn wir im Lobpreis sind und das ist so ein besonderer Moment, wo ich die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes sehe, mich dann einfach hinzulegen und einfach auf dem Boden zu sein, zu wissen, hier ist jetzt mein Platz. Im Angesicht der Herrlichkeit ist der Boden mein Platz. Da vergehe ich, wie die Bibel sagt, und nur durch Gnade bleibe ich am Leben. Also sie anbeten, sie fallen nieder und drittens, sie werfen ihre Kronen weg. Da steht das griechische Wort Ballo, woher wir das den Ball haben. Quasi genauso wie ein Ball weit weggeworfen wird und er fliegt und fliegt und fliegt und man wirft ihn mit Wucht, mit Kraft, mit Vehemenz. Genauso werfen die ihre Kronen weg. So weit weg wie möglich. Die gehören nicht auf meinen Kopf. Ich habe sie nicht verdient. So weit weg wie möglich werfe ich sie. Und sie tun das, wie es hier heißt, Und sie werfen ihre Kronen vor den Thron, das heißt zum Thron hin, werfen sie die nieder. Sie schmeißen die Kronen zurück auf Gott und sagen, das kommt alles nur von dir. Du bist würdig, nicht wir sind würdig, du bist würdig. Und sie nehmen die Kronen, schmeißen die zum Thron und fallen nieder.
Krass, oder?
Dass selbst die Kronen, die Gott ihnen verliehen hat, dass sie das nicht aushalten, diese Ehre zu tragen und sagen, ich bin unwürdig, und sie schmeißen sie weg. Hin zum Thron, Balu, ja. Gewaltsam mit Wucht werfen, niederwerfen. Die von Gott verliehenen Kronen werden vor dem Thron, das heißt im Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, zum Thron hin weggeworfen. Alles geht zurück zu ihm. Die Gemeinde drückt damit aus, wie unwürdig sie ist, Kronen zu tragen, da sie unverdient sind. Es ist ja doch alles nur Gnade gewesen. Und im Himmel werden wir das noch viel krasser verstehen als hier. Dass die Kronen, die uns Jesus, die uns Gott verleiht und die er uns auch verspricht, es gibt ja mehrere Verheißungen für Kronen, dass wir die am Ende wieder zu ihm zurückwerfen. Ellen Hood hat mal gesagt, er hat sich immer gefragt, wie die Kronen wieder zurück auf die Köpfe kommen. Er hat dann sich immer vorgestellt, dass Jesus dann sagt, die Kronen einsammelt, sie wieder draufsetzt, jedem Einzelnen, und sagt, so, nochmal. Weil das so herrlich ist. Und das ist ja etwas, was fortwährend ständig passiert, dieses Kronenniederwerfen, das Niederfallen vor dem Thron, ihm Macht und Ehre und Lobpreis und Dankbarkeit darzubringen. Und Gott ist das Zentrum vom Lobpreis im Himmel. Anders als bei uns manchmal auf der Erde. Da ist das Zentrum von alles andere. Und unsere Gedanken, die kreisen sonst wohin. Aber im Himmel ist das Zentrum des Lobpreises wirklich Gott selbst. Und sie bringen einen Lobpreis dar. Mit diesem ganzen Äußerlichen, dass sie quasi in diese Anbetungshaltung kommen, niederfallen, die Krone niederwerfen, bringen sie diesen herrlichen Lobpreis dar in Vers 11. Moment, wo steht er hier? Würdig bist du. Gott ist allein der Würdige, zu nehmen und zu empfangen. In der Elberfelder steht nehmen und bei uns im Schlachter steht empfangen. Würdig bist du zu empfangen, zu nehmen. Er ist der Einzige, der würdig ist, zu empfangen und zu nehmen. Worum es dann geht, also um diesen Lobpreis, der Heilige. Er ist der, von dem alles kommt, der alles gemacht hat, der alles erhält und zu dem alles wieder zurückkommt. Er ist der Einzige, der würdig ist, den Lobpreis zu empfangen. Dann heißt es, den Ruhm, die Ehre und die Macht hatten wir schon. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Moment. Wo bin ich jetzt hier? Kleinen Moment bitte, ich habe mich gerade ein bisschen vor. Schild. Ich habe mir hier was aufgeschrieben, was jetzt gar nicht mehr im Text steht. Ich frage mich, was ich da gemacht habe. Ja, wenn es nicht da steht, steht es nicht da. Ne? Dann kann ich es jetzt auch nicht mal reindichten. Ja, nee, dann habe ich das wahrscheinlich mit Kapitel 14 irgendwie vorgeschüttet. Naja, okay. Hier bin ich ein bisschen durcheinander. Sie fallen die Ältesten nieder vor dem Thron, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, vorher zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Ist jemand eine Elberfelder? Nee, noch. Okay. Hast du eine Elberfelder? Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. So, dieses, du hast alle Dinge geschaffen, durch deinen Willen sind sie geschaffen. Das ist, da musste ich so ganz an Kolosser Kapitel 1, Vers 16 denken, wo es von Jesus heißt: Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel, was auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. So, im Himmel wird dann der Urknall, wird keine Urknalldiskussion mehr geführt werden. Es ist ganz klar, Gott hat alle Dinge geschaffen. Er ist der Schöpfer, er ist Anfang und Ende. Er, durch ihn besteht alles und er hält das Universum zusammen. Und wenn Gott einen Tag sagen würde, ich mache jetzt Urlaub, dann würde alles aufhören zu existieren. Er trägt alles durch das Wort seiner Macht. Er hält alles zusammen. All jedes Atom und jedes Molekül besteht nur, weil Gott es trägt und weil Gott es hält. Er ist der Souverän, und ihm allein dienen wir. Und diesen einen Willen, von dem hier auch die Rede ist, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen, diesem Willen sind wir verpflichtet. Und diesem Willen sind wir ausgeliefert, und diesem Willen stehen wir zur Verfügung. Vater, ich danke dir, dass du uns Erkenntnis gibst über dich selbst. Danke, dass du durch den Heiligen Geist uns zeigst, wie du bist. Vater, gib uns noch mehr und mehr den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst, dass wir fähig sind, dich zu erkennen, dich zu sehen, mit den Herzensaugen zu ergreifen und Offenbarung von dir zu bekommen. Vater, ich preise dich dafür, dass du uns liebst, dass du uns Einblick geben willst. Du willst uns Einblick in dein Herz geben. Du willst uns die Geheimnisse Gottes kundtun. Und Herr, so bitte ich dich, dass du uns führst und leitest und dass du uns mitnimmst und dass du uns eine Leidenschaft gibst, dass du uns einen Eifer gibst über dich selbst und wer du bist, dass wir nicht mehr nur ja, so regungslos da irgendwie das uns alles anhören, und aber das bewegt nichts in uns, Herr, so soll das nicht sein. Wir wollen bewegt sein. Wir wollen Emotionen über dich empfinden. Wir wollen eine Leidenschaft für dich haben, wunderbarer Gott. Und wir bitten dich, dass du uns Offenbarung schenkst, dass wir dich mehr und mehr lieben können. Und du hast gesagt, dass das allererste Gebot ist, den Herrn, unseren Gott, zu lieben. Und Herr, wir können nicht lieben, was wir nicht kennen. Und so bitte ich dich, dass du uns deine Herrlichkeit, deine Liebe mehr und mehr zeigst. Und Herr, das soll in Lobpreis umgewandelt werden in unserem Herzen. Dass wir dir diesen Ruhm, diese Herrlichkeit, diese Dankbarkeit, die Ehre, die Macht darbringen können in den Lobpreis des Himmels einstimmen können und sagen: Du bist würdig. Du bist würdig zu nehmen. Du bist würdig zu empfangen. Danke, Jesus. Amen.